Bosses Bundesliga Blog. Es geht gegen Ende der Saison und jetzt fallen die Entscheidungen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Talisman habt oder eine Kerze anzündet oder zu Gott betet oder wem auch immer ihr es zutraut, eurer Mannschaft zu helfen, damit der maximale Erfolg gelingt. Ich glaube, wir sind ein bisschen abergläubisch und jeder Fußballfan hat es. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga Blog. Der Glaube, dass von außen geholfen werden kann, das ist, glaube ich, bei jedem vorhanden. Jeder hat irgendwie die Hoffnung, dass im Leben eine enge Situation sich doch gut auflöst. Im Sport, dass man den maximalen Erfolg hat. Im Fußball, dass mein Verein gewinnt, die Klassenerhaltung, den Titel holt und, und. Ja, vielleicht betet man zu Gott oder man hat andere Richtungen, wo man sagt, da kommt die Hilfe her. Ich habe schon mal diese oder jene Jacke getragen und da haben wir gewonnen und da kann ich mich dran erinnern. Also muss die jetzt auf jeden Fall ungewaschen wieder angezogen werden. Das ist Aberglaube. Es gibt aber auch Glaube, wobei Glaube nicht Wissen heißt. Und das passt eigentlich mit dem Glauben an Gott wieder nicht zusammen, denn da glaubt man ja nicht, sondern man weiß eigentlich, dass Gott existiert. Auch in Dortmund, bei Borussia Dortmund. Jetzt will ich nicht sagen, die glauben auch an Gott und haben gebetet, dass sie dann doch in irgendeiner Form den Titel holen. Leider hat Gott gesagt, nee, diese Saison nicht, aber vielleicht hat er gesagt, nächste Saison, das wissen wir nicht. Aber was es in Dortmund gibt, das ist die BVB-Gründerkirche. Und die möchte ich euch heute vorstellen in der neuen Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Was ist denn die BVB-Gründerkirche? Hört sich so ein bisschen nach, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber Zeugen Jehovas so in diesem Bereich, irgendetwas, was so ganz komisch daherkommt. Gründerkirche, nicht St. Josef, nicht St. Willehard oder wie die ganzen Pfarrgemeinden ja heißen, sondern die Kirche heißt BVB-Gründerkirche. Da gibt es viele Fragen und die habe ich gestellt an den Gemeindereferenten Carsten Haug. Sehr netter Mann, natürlich BVB-Fan, klar, sonst hätte er den Job wahrscheinlich auch gar nicht kriegen können. Und er stellt in diesem Gespräch in Bosses Bundesliga-Blog mal die BVB-Gründerkirche vor. Könnte mir vorstellen, dass die Dortmund-Fans unter euch, die in Dortmund wohnen, leben, die natürlich kennen. Aber deutschlandweit wahrscheinlich viele BVB-Fans vielleicht davon noch nie was gehört haben und jetzt dadurch erfahren, dass es das gibt und dass man in dieser Kirche eine ganze Menge machen kann, erleben kann. Ja, hört da mal rein, was der Carsten Haug alles über die BVB-Gründerkirche erzählt. Meine Gründung war vor 34 Jahren als Fußballkommentator, da habe ich das allererste Spiel kommentiert, erste Runde DFB-Pokal, Beckhammer Spielvereinigung Werder Bremen. Kann ich mich noch dran erinnern. 12. September 1992 ging das los bei mir. 34 Jahre später bin ich immer noch dabei. Wollen die Sender im Fernsehen, im Radio, im Streaming-Bereich weiter gerne mit mir zusammenarbeiten. Habe inzwischen über 2000 Top-Spiele aus dem In- und Ausland für Fernsehen, Radio und Streaming live übertragen. Welt- und Europameisterschaften live kommentiert. Werde das auch im Sommer wieder machen. Podcaster seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Vielleicht abonniert ihr das, dann verpasst ihr nichts. Bin auf allen sozialen Medien vertreten, Facebook, LinkedIn, X, Instagram. Es gibt die Homepage ralfbosse.de. Gerne mal drauf gucken, was es dort alles über meine Person, meine Arbeit zu finden gibt. Und dann würde ich jetzt sagen, rein geht's in die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog, in das heutige Gespräch. Carsten Haug, der Gemeindereferent, stellt seine BVB-Gründerkirche vor. Jetzt mal Hand auf euer Herz, liebe Fußballfreunde. Wie oft habt ihr beim Finale schon gesagt, oh Mann, lieber Gott, hilf uns, dass wir den Pokal gewinnen, den Titel holen, was auch immer. Oder wie oft habt ihr bei einer Torschance gesagt, mein Gott, den muss er doch machen. Ja, immer wieder rufen wir mal Gott an und bitten da um Beistand, dass er uns hilft, unserer Mannschaft hilft, den maximal möglichen Erfolg zu erzielen. Es gibt sogar Glaubensrichtungen. In Neapel gibt es eine Kirche, die Diego Armando Maradona anbetet. Das hört sich jetzt nach einem Witz an. Das ist aber gar nicht so. Und wir müssen gar nicht ins Ausland gehen. Wir können sogar hier in Deutschland bleiben. In Nordrhein-Westfalen, denn dort gibt es von Borussia Dortmund eine eigene Kirche. Das nennt sich oder die nennt sich BVB Gründerkirche. Der Carsten Haug, der ist der Gemeindereferent in dieser BVB Gründerkirche. Freue mich sehr, dass er Zeit hat, um mit mir über diese BVB Kirche zu sprechen. Carsten Haug, so auf kohlenpottisch mal gesagt, hör mal, was ist das denn, hör mal?
Ja, das ist ein ganz tolles Projekt, hat aber historische Wurzeln tatsächlich. Und zwar am 19.12.1909 gründeten 18 junge Männer dieser Gemeinde, der Marianischen Jünglingssodalität damals, aufgrund eines Konfliktes mit dem Kaplan, den Ballspielverein Borussia.
Das ist gar nicht so selten, dass die Kirchen oder junge Bewegungen in einer Kirche für die Gründung eines Fußballvereins wichtig waren. Die haben dort das erste Mal gepearlt, sage ich mal. Dann gab es die Idee, oh, komm, lass doch mal einen Verein gründen und richtig werden. Dann haben die Kirchen aber auch gemerkt, was machen die hier? Die pearlen auf dem heiligen Sonntag, spielen die Fußball und das ist eh schon eine Verrohung und was nicht alles. Und nicht selten sind diese Jünglingskongregationen dann aus den Kirchen ausgetreten oder sogar rausgeschmissen worden, haben ihren Verein aber mitgenommen. Bei euch, bei Borussia Dortmund und dieser Gründerkirche scheint es nicht so zu sein?
Also tatsächlich hatte der Kaplan Ähnliches vor, die rauszuschmeißen, diese 18 jungen Männer. Das war schon eine Revolution gegen die kirchliche Obrigkeit. Aber der damalige Pfarrer, der war schon etwas weitsichtiger und wollte einfach diese jungen Männer und dann schlossen sich ja später auch Familien an, nicht verlieren. Und so blieb die Dreifaltigkeitskirche einfach die geistliche Heimat dieser jungen Männer. Also Franz Jacobi, der BVB-Gründer, hat in dieser Kirche seine Lilli geheiratet, der Sohn wurde dort getauft und so weiter. Also sie blieb Heimat, trotz dieses Konfliktes.
Also kann man doch sagen, Borussia Dortmund ist in einer Kirche gegründet worden?
Nicht in einer Kirche, denn das war damals tatsächlich eine Gaststätte zum Wildschütz. Aufgrund dieses Konfliktes mit dem damaligen Kaplan, dem Präses, dem geistlichen Leiter der Jünglingssodalität, wechselte man ab irgendeinem Punkt des Konfliktes einfach in die Gaststätte, um ihm nicht zu begegnen. Außerdem konnte man da in Ruhe Bier trinken. Das Bier war auch noch günstiger als im katholischen Gemeindehaus. Und Franz hatte eben dort ein Auge geworfen auf eine gewisse Dame, auf Lilli Trott. Also konnte er drei Dinge miteinander verbinden. Sich mit seinen Jungs treffen und über Fußball sprechen, ein Bierchen trinken und auch noch ein bisschen knutschen. Deswegen ist der Gründungsort die Gaststätte, aber die geistliche Heimat, also dort, wo die jungen Männer geprägt worden sind, auch in ihrer Haltung, in ihrer christlichen Soziallehre, das war und ist die Dreifaltigkeitskirche am Borsigplatz.
Die gibt es noch oder seid ihr mit der BVB Gründerkirche jetzt so eine Nachfolgekirche?
Ja. Genau, also das ist schon, das ist tatsächlich sehr lustig. Also sie heißt natürlich von ihrem Ursprung her noch Dreifaltigkeitskirche, aber im Sprachgebrauch bei vielen Fans heißt sie einfach mittlerweile die BVB Gründerkirche. Auch das war ein Prozess. Es gab 1975 ein Versöhnungsspiel zwischen der Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund und Seelsorgern hier der Dreifaltigkeitsgemeinde zum 75-jährigen Bestehen. Das war ein Riesenereignis damals im Höschpark. Ich sage immer, die Dreifaltigkeitsgemeinde hat die Traditionsmannschaft gewinnen lassen. Damals mit Max Michalik, Erich Schanko, also wirklich Legenden, sagt man in Dortmund. Und dann war lange Zeit wirklich Stille, es gab keinen Kontakt. Und erst im Sommer des Jahres 2008 klingelte auf einmal bei mir das Telefon und Dr. Rauber war am Apparat und sagte, hallo, ist da die Dreifaltigkeitskirche? Ist das nicht ein wenig auch unsere Kirche von Borussia Dortmund? Und ja, und dann startete sozusagen das Jubiläumsjahr 100 Jahre Borussia Dortmund am 19.12.2008. mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Und seitdem hat sich diese Kirche wirklich zu einem, ich nenne das immer in Anführungsstrichen, zu einem Pilgerort entwickelt Es gibt Gottesdienste, es gibt Führungen. Jedes Jahr kommen über 4000 Menschen hierhin, die die Kirche besuchen, um diese einmalige Verbindung zwischen einem Fußballverein und einer Kirche zu erleben. Denn das ist in Deutschland tatsächlich historisch gesehen einzigartig. Dort gibt es viele verschiedene, unterschiedliche Fanangebote und Formate, vom Biertasting über ein Café und so weiter.
Und das macht euer Gemeindeleben ja auch aus. Also ihr habt nicht nur den Namen BVB Gründerkirche, sondern die BVB-Fans kommen zu euch, auch im Trikot, im Ornat, mit Kutte oder alles, was dazugehört. Also eine ganz, ganz moderne, offene Kirche, die sich keineswegs abschlottet und sagt, hier darf keiner rein und hier ist nur so, wie man das vielleicht vorurteilsmäßig kennt, Kirche und Stille und Ruhe, sondern genau das Gegenteil. Und wer Sie jetzt reden hört, Carsten Hauck, hat ja auch das Gefühl, als Referent sind Sie ein bisschen lockerer drauf. Also das ist schon Kirche in Bewegung?
Naja, gut, ja, also ich habe selber seit über 35 Jahren eine Dauerkarte für den geilsten Club der Welt, ne? Also ich kenne das Fanleben, ich weiß, glaube ich, auch, was Menschen, die in irgendeiner Art und ein Herz für diesen Fußballsport haben und für Borussia Dortmund, wie sie so ticken und so richtig die Formate und Veranstaltungen einfach aus. Es ist richtig, hier zeigt sich Kirche auch mal auf ganz andere Art und Weise. Ich glaube aber, dass es mittlerweile ganz viele unterschiedliche Richtungen von Kirche gibt und wir einfach gucken müssen, welche Zielgruppe haben wir denn da vor uns. Und hier sind es eben die Zielgruppe BVB-Fans und die haben hier eben wie die 18 Gründer damals wieder eine Heimat gefunden. Das heißt jetzt nicht alle, aber dieses Projekt und auch diese Geschichte, da steckt ja auch Borussia Dortmund hinter. Wir wollen es bekannt machen, dass klar ist, es waren 18 junge Männer dieser Gemeinde und da steckten auch Werte dahinter. Das finde ich nochmal das Entscheidende.
Ja, interessant, dass man offensichtlich in diesem langen Weg, Dreifaltigkeitskirche, bis hin zu Borussia Dortmund aktuell 2026, oder nehmen wir das Jahr 2008, wo ihr ja dieses Jubiläum gefeiert habt, dass zwischendurch wohl ein Durchhänger war, dass weder der Verein zu Kirche noch die Kirche zum Verein irgendeinen Kontakt hatte, dass beide Seiten, ja, anscheinend der Verein jetzt nicht mehr wusste, aber nicht miteinander ausgekommen sind, auch gar nicht aufeinander zugegangen sind und gesagt, ey, wir sind die Ursprungsidee, sonst wird es euch gar nicht geben. Und die anderen, nämlich der Verein, hat gesagt, ohne euch wird es uns nicht geben. Also beide wussten es, aber haben nie was miteinander gemacht. Können Sie sich das erklären, warum das so jahrzehntelang ja, verschlafen wurde?
Also ich denke sicherlich so nach dem, also nach der Gründung, es gab dann nochmal sehr großen Kontakt, also während der Gründerzeit, das wissen wir, 1919 übergab Franz Jacobi dem damaligen Pfarrer ziemlich viel Geld. Sie haben das erste Benefizspiel der Geschichte durchgeführt in Neheim, Borussia Dortmund, und das Geld übergab man tatsächlich dem Pfarrer, damit er Weihnachten 1919 an kriegsversehrte Familien, evangelisch und katholisch, das Geld übergab. Dann hört man wirklich lange Zeit nichts. Max Michalek ist einer der berühmtesten Spieler von Borussia Dortmund, ist hier getauft worden, war hier Messdiener und so weiter. Und dann gab es eben 75 das Versöhnungsspiel und dann war wirklich lange Zeit nichts. Dann gab es 2000 zum 100. Bestehen der Gemeinde eine kleine Ausstellung, die der damalige Pfarrer gemacht hat, so eine Bilderausstellung. Da war auch Borussia Dortmund durchaus mit dem Boot und hatte Bilder geliefert. Und dann hörte man lange Zeit nichts. Und wirklich seit 2008 sind wir dafür umso intensiver unterwegs. Also es ist wirklich ein gemeinsames Ringen und Reden miteinander. In der Zwischenzeit, so ab 2017, 2018, stand die Kirche definitiv zur Disposition. Sie steht nicht unter Denkmalschutz. Und die Kirchengemeinde, zu der die Kirche gehört, das Gotteshaus, sie braucht diese Kirche eigentlich nicht mehr in einem sozialen Brennpunkt, in einem Ortsteil in Stadtmitte von Dortmund, der Nordstadt eben, wo es ganz viele Kulturen und Religionen gibt, brauchen wir diese Kirche eigentlich nicht mehr. Und dort gab es tatsächlich dann ein Kontrakt. Der BVB hat sich mit dem Erzbistum Paderborn zusammengesetzt und hat gesagt, so, Wir schauen jetzt, wie wir diese Kirche erhalten können. Und daraus ist das Projekt BVB Gründerkirche entstanden. Und mittlerweile stehen die Bagger hier nicht mehr in der Kirche und vor der Kirche, denn wir sind schon ein Stück weiter. In der Kirche sind mittlerweile die Malerarbeiten, das Dach ist neu gedeckt. Ende Mai kommt die Tribüne, die in die Kirche hineingebaut wird. Und so ist die Kirche zurzeit in einem Transformationsprozess, einer Neuausrichtung in den Stadtteil hinein und für Fans. Also ich nenne es immer lokal, regional, überregional.
Wo man sagen würde, die Tore, die Türen stehen immer offen, jeder kann kommen, Tag aus, Tag ein. Das heißt, wenn ich das so als Fankirche, also als das Gebäude Fankirche so bezeichnen würde, das heißt, man kann bei euch heiraten, bei dem Trikot, es gibt Taufen, der Junge im Babystrampler von Borussia Dortmund, Entscheidungen gibt es noch nicht. Aber das ist das Gemeindeleben, was heute schwarz-gelb aussieht.
Genau, das ist die eine Seite. Tatsächlich Formate, Gottesdienste, Rituale. Wir haben jetzt im Januar noch eine Trauerbox entwickelt für Fans. Die ist mittlerweile über 20 Mal selbst in die Schweiz gegangen. Also wenn irgendwo ein Fan stirbt, ein BVB-Fan, und wir bekommen davon Kenntnis und die Angehörigen möchten das oder der Fanclub oder wie auch immer, dann geht diese Trauerbox auf Reisen mit Texten, mit einem kleinen BVB-Engel, mit einem Windlicht von Borussia Dortmund, mit Anschreiben und so weiter. Also verschiedenste Formate und Anknüpfungspunkte für Fans, das ist in der Kirche oder darüber hinaus auch digital. Aber es wird auch ein Begegnungs- und Kommunikationsort mitten im Stadtteil. Also mit einem Café für Seniorinnen und Senioren, einem Mittagstisch, Hausaufgabenhilfe und so weiter. Also auch ein soziales Begegnungszentrum mitten im Borsigplatzquartier.
Das scheint mir dann eher, ich nenne es mal so, Richtung touristische Attraktion zu gehen als kirchliches Gebäude. Ich kann mir vorstellen, das Bistum schon längst sagen wird, Leute, was macht die da eigentlich?
Nee, im Gegenteil. Also es ist ja, also ohne das Bistum wäre der Umbau gar nicht möglich. Ne? Also tatsächlich haben ja die beiden Vertreter, also sowohl das Bistum als auch der Verein, einen Vertrag geschlossen hinsichtlich der Finanzierung dieses Projektes. Natürlich wird diese Kirche auch ein touristischer Ort sein. Das ist gar keine Frage. Aber erstmal mehr. Also tatsächlich wirklich erstmal ein Ort für BVB-Fans und ein Ort eben für das Quartier. Darüber hinaus werden sicherlich auch Studentinnen und Studenten kommen mit ihren Professoren, die einfach schauen wollen, wie hat sich hier Kirche verändert. Also eben eine Tribüne in eine Kirche zu bauen mit einem Spielertunnel, das ist ja schon etwas Besonderes. Kommt eine intelligente Wand, die bespielbar ist. Ne? Also mit 4 Hochleistungsbeamern können wir Filme oder auch Spiele auf diese intelligente Wand projizieren. Aber die Kirche bleibt Kirche.
Was erstmal sehr schön ist, wenn viele Kirchen als Gebäude und aber auch als geistliche Einrichtungen werden ja komplett lahmgelegt, werden aufgegeben. Auch bei mir in meiner Nachbarschaft ist vor kurzem noch eine Kirche. Mhm. Sie kennen den Begriff. Was macht man denn?
Entwidmet oder entwidmet. Eher, sie werden profaniert. So heißt profan es. Gemacht.
Richtig, die steht also jetzt, weil sie profaniert worden ist zum Verkauf. Theoretisch kann da jeder was mitmachen. Ein Gebäude erkennbar als Kirche. Ihr seid immer noch Kirche, das Bistum ist da. Ihr funktioniert auch als Kirche, so wie man das vorstellt, mit Messe und allem, was dazugehört. Wie viel Blasphemie ist denn bei euch drin, wenn ihr Messe haltet und womöglich im Abschließenden Vater Unser sagt und bitte gerne, lieber Gott, zeig unseren Borussen den Weg zum Sieg?
Also tatsächlich im Gottesdienst beten wir nie für den Sieg, was die einzelnen Fans in ihrem Herzen bewegt. Das kann ich nicht, das wird wahrscheinlich geschehen, das tue ich ja, das haben Sie auch in der Anmoderation gesagt, das tue ich ja auch, ne? Das tun wir alle mal als Fans, dass wir ein Stoßgebet zum Himmel schreien. Ich bin mir ziemlich sicher, Gott erhört das, aber die Mannschaft muss schon selber entscheiden, ob sie gewinnt oder nicht, also, oder das Tor verhindert. Hier geht es tatsächlich darum, als Fans vor Gott zu stehen, mit allen Sehnsüchten, Ängsten, die wir haben. Also das beste Beispiel dafür, daran kann ich mich gut erinnern, ist die verpasste deutsche Meisterschaft gegen Mainz. Also wirklich als Fans vor Gott zu stehen, das habe ich da ganz besonders gespürt. Das war ja ein Tag voller Trauer, voller Emotionen. Naja, eben man spürte im Herzen so eine Niederlage, down sein. Und an dem Tag danach sollte ja Pfingstsonntag, sollte der Meisterzug rund um den Borsigplatz stattfinden. Ich bin dann nicht in den Gottesdienst gegangen, sondern bin eben zum Borsigplatz gegangen. Und da waren ganz viele Fans und ich bin von Gruppe zu Gruppe gegangen, habe mich mit denen unterhalten. Ich glaube, ja, auch bei mir flossen ein paar Tränen. Und dann, dann sind wir mit einigen Fans, mit so 50, 60 Leuten zur BVB-Gründerkirche gegangen, haben dort eine Kerze entzündet und das Vereinslied gesungen.
Und habt quasi diese vermeintliche Niederlage dann irgendwie oder diesen Verlust des zu erwartenden Titels irgendwie dann doch verarbeiten können?
Genau, und haben es einfach in Gottes Hände gelegt. Also, und so läuft das. Also, es ist wirklich so die BVB-Gründerkirche als Begegnungs-, Kommunikations- und Werteort. Das ist so unser Traum, unsere Vision. Ja.
Ja, was ja schön ist, weil im Endeffekt ist eure Zukunft damit gesichert. Also nicht nur finanziell, weil der Verein sich dann auch engagiert, sondern auch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die Aufgabe der Gründerkirche immer noch da ist, sowieso nachgefragt wird, aber weniger jetzt aus dem touristischen Ansatz, BVB-Fans, gehen wir hin, machen mal Fotos, guck mal, ich bin hier da, sondern dass man eben auch Werte vermitteln kann, einfach da ist als Partner in durchaus schönen, aber auch in schweren Zeiten.
Ja, genau. So ist es. Also wirklich da zu sein für die Menschen, gleich welche Lebenslage. Ob Fans oder eben Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers.
Das Schöne ist, dass die Nachfrage da ist. Denn irgendwann kam ja die Idee, sollen wir das denn mal so machen? Ein bisschen mehr Richtung BVB-Fans zu orientieren. Verein sowieso, aber dann ja doch ein bisschen öffnen. Und einige Dinge zulassen, ich habe das immer eben gesagt, Messe im Trikot und so weiter, alles möglich. Jetzt haben wir immer die positiven Dinge angesprochen, wie Messe, wie Heirat, wie Taufe. Der Tod spielt ja auch eine Rolle. Ist es möglich, habt ihr in der Kirche ein Kolumbarium oder etwas Ähnliches, wo BVB-Fans sich zumindest ja in irgendeiner Form, ja, beerdigen lassen könnte es falsch, aber zumindest nah dran sind an der Ursprungskirche von Borussia Dortmund?
Also wir haben kein Kolumbarium, aber tatsächlich hatten wir noch kurz bevor der Umbau war, also 2024, noch drei große Trauerfeiern von Borussia Dortmund in der Kirche von Größen. Also auch der Verein entdeckt diese Kirche als seinen Abschiedstrauerort oder wie auch immer. Und wenn die Kirche dann fertig umgebaut ist, dann besteht natürlich dort die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu feiern. Anschließend findet die Beisetzung dann an einem anderen Ort statt. Aber auch wir wollen wirklich auch so Gedenkgottesdienste, Rituale entwickeln, wo dann, jetzt ist ja am Wochenende, sind zwei Fans in Dortmund während des Spiels verstorben, unter anderem ein 16-Jähriger. Das hat mich also zutiefst schockiert. Eben dann einmal im Jahr für alle BVB-Fans so ein Ritual anzubieten. Das ist schon katholisch, aber es wird dann eben Elemente haben, wo BVB-Fans gut mitgehen können. Also zum Beispiel das You Never Walk Alone, Kerzen anzünden und so weiter.
Ja, auch das gehört zum Leben, das Sterben, Tod.
Ja.
Wenn man das mit seinem Verein in Verbindung bringen kann, ja, dann hilft es vielleicht weiter, diesen traurigen Moment dann auch zu überstehen und auch mit anderen zu teilen, vielleicht auch Kraft zu finden, denn man muss ja auch sagen, Sie haben es angesprochen, Borsigplatz ist die Heimat von Borussia Dortmund, dort leben Menschen und dafür ist die Dreifaltigkeitskirche ihre Kirche, die dort wohnen. Also es ist nicht nur aus Deutschland kommen alle, um da mal hinzugehen, sondern es gibt auch einfach Dortmunder, die in dieser Kirche ihre Glaubensheimat haben und dementsprechend ja auch ganz gerne Wünsche und Anforderungen, die sie dann erfüllen müssen. Wenn ihr, liebe Fußballfreunde, noch nie was von der BVB-Gründerkirche gehört habt, dann freut mich das. Dann ist das jetzt das erste Mal im Bosses Bundesliga-Blog, dass ich euch diese Kirche vorstellen konnte. Ihr könnt natürlich im Netz was finden. Die Seite heißt bvb-gründerkirche.de. das Ü gerne als UE geschrieben. Da gibt es viele Informationen über die Kirche von Borussia Dortmund, die am Borsigplatz beheimatet ist und die ganz, ganz stark mit dem Verein Borussia Dortmund verbunden ist. Und dort ist damals Borussia Dortmund entstanden. Auf der Homepage gibt es auch ein Originalfoto von der allerersten Mannschaft Borussia Dortmund, Carsten Hock. Ist das die allererste, die fotografisch zumindest dargestellt wurde?
Genau, das ist das erste Mannschaftsfoto von Borussia Dortmund.
Und damals spielte der BVB skandalös in blau-weißen Trikots.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Ja, aber warum?
Ja, warum? Weil Schalke 1904, Dortmund 1909, also man...
Nee. Hat nichts mit Schalke, hat nichts mit unserem Nachbarverein zu tun. Also, nee, es hat was damit zu tun. Marianische Jünglingssodalität. Blau-weiß, Maria. Die Schutzpatronin der Jünglingssodalen. Also deswegen übernahm man die Trikots der Jünglingssodalen und machte als Zeichen der Unterscheidung eine rote Schärpe über die Brust. Arbeiterverein.
Auf diesem Schwarz-Weiß-Foto ist diese Schärpe in Schwarz. Und da habe ich noch so gedacht,
ja.
Weil sie in Blau-Weiß genau. spielen mussten, haben sie sofort ihre Trauer darüber ausgedrückt. Nee.
Nee.
Aber so haben wir mal ein bisschen Farbe in ein Schwarz-Weiß-Foto gebracht. Ja, Carsten auch. Vielen, vielen Dank, dass ich diese BVB-Gründerkirche mal vorstellen durfte. Wünsche Ihnen
ja, ich habe zu danken.
Ich glaube, die Weltmeisterschaft, da werdet ihr wahrscheinlich auch viel anbieten, oder? Obwohl es alles
ja, und ja, erstmal müssen wir jetzt abwarten, bis wir 2027 eröffnen. Ne? Also, ja, und dann wird man, glaube ich, ja, wir sind in der Baustelle. Das Dach ist fertig und so, die Tribüne ist noch nicht drin und so. Also 2027 mal wieder anrufen und dann am besten vorbeikommen.
Ja, ich gehöre jetzt mehr zur wahren, einzigen, richtigen Borussia. Von daher.
Au. Ja, ist ja egal.
Unser Gespräch schon wieder beendet, schätze ich mal.
Nein, aber gar kein Problem.
Ich bin ja froh, wenn ihr netterweise bei uns gegen Ende der Saison verliert, damit wir damit den Klassenerhalt schaffen. Kann man damit rechnen?
Wir spielen. Ich glaube, wir spielen gar nicht mehr gegen euch.
Ehrlich nicht?
Ich meine, nee, wir spielen nicht mehr.
Das ist
Nee. 3 Wochen. Oder? Das ist ein Auswärtsspiel, ne? Ja, Auswärtsspiele kriege ich nicht mehr so alle mit. Das schaffe ich nicht mehr. Das Heimspiele kriege ich noch hin, aber Auswärtsspiele, jetzt spielen wir erstmal in Hoppel ein, das weiß ich.
Ja, guck. Aber ist das Schöne, dass ihr dann auch, oder Sie persönlich, sich an Auswärtsniederlagen wie jetzt in 3 Wochen bei der Borussia nicht erinnern können.
Alles klar.
Carsten Haug, vielen, vielen Dank.
Super. Alles
Gute für die
Danke.
Aufgaben dann. Dankeschön.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, Carsten Haug, dass ich da mit Ihnen im Gespräch als Gemeindereferent die BVB-Gründerkirche mal vorstellen durfte. Vielleicht habt ihr jetzt zum allerersten Mal davon erfahren. bvb-gründerkirche.de, Ü mit UE geschrieben. Das ist die Internetseite zu dieser Kirche, könnt ihr euch sicherlich viele Informationen holen und ich glaube auch die Fotos, die dort zu sehen sind, machen deutlich, wie diese Kirche tickt, dass sie etwas anders ist, als man so normal von einer Kirche erwartet. Ja, das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.